Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ja, wie unser Leben neu wird, so habe ich den heutigen Bibelabschnitt überschrieben aus Galater 5. Wie das Leben neu wird, da haben Menschen ganz verschiedene Ideen, wie man sich erneuern könnte. Aus Galater 5 einige Verse. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht dagegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir jetzt auch auf Schritt und Tritt vor diesem Geist uns bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Wenn man den Zusammenhang des Galaterbriefs so bedenkt, dann sieht man, wie Paulus hier förmlich drum ringt, dass die Gemeinden, die er dort so anschreibt und die er vor Augen hat, dass die drauf und dran sind, vom Glauben wegzukommen. Es kamen, wie in vielen Gemeinden damals, irgendwo Leute hinzu, die waren geprägt vom Alten Testament, von Israel, kamen von Jerusalem oft oder aus Umgebung und waren geprägt eigentlich wie Paulus in seiner Frühzeit, so als Pharisäer. Und sie haben den Leuten gesagt, wenn ihr euer Christsein wirklich ernst nehmt, dann müsst ihr auch die ganzen Vorschriften halten, die da im Alten Testament stehen. Da geht es um Fastenzeiten, um Essensvorschriften, um Feiertage, um Lebensregeln. Das müsst ihr alles halten. Und wie das immer so ist, wer rigoros auftritt und viel fordert, der gilt als entschieden, als entschlossen, als einer, der es nicht bloß halbherzig meint, sondern der es ernst meint. Das klingt fromm. Das klingt nach Konsequenz, das klingt nach Entschlossenheit. Und deswegen ist sowas immer attraktiv. Für Leute, die nicht bloß so ein bisschen lala Christ sein wollen. So im ganzen Neuen Testament fällt uns immer wieder auf, da wo diese Leute hinkamen und diese Diskussionen auftraten, die so besagten, das darfst du als Christ nicht und das nicht, da begann was anderes, Unsicherheit. Es begann so eine Art Wettbewerb zwischen den Christen. Ich möchte ein bisschen frommer sein als der andere. Es begann Rechthaberei. Ich weiß es besser, wie du dich verhalten sollst. Und der Streit war vorprogrammiert. Und überall begannen die großen Diskussionen. Und bald stellte sich heraus, die Gemeinde, die davon geprägt war, die war nicht dann die angesehene Gemeinde, schau mal, wie ernst die es meinen, sondern das waren die, die sich dauernd gestritten haben. Paulus ist in seiner Analyse hier ziemlich deutlich. Der Galaterbrief ist eigentlich ein sehr scharfer Brief. Beobachtern ist aufgefallen, er ist der einzige Brief des Paulus, der geradezu ohne formellen Gruß beginnt. Er stellt sich vor, Paulus, Apostel Jesu Christi, und dann, mich wundert's, dass ihr euch so bald abbringen lasst. Also, ihr seid drauf und dran, alles zu verlieren, sagt er. Er schreibt wörtlich dann, wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus getrennt. Ihr habt den Glauben verloren. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Wenn ihr beweisen wollt, dass ihr ohne Christus den Willen Gottes tun könnt, habt ihr Christus nicht mehr nötig. Und wer Christus nicht hat, ist verloren. Also es geht für ihn um ganz viel in diesem Galaterbrief. Interessant ist ja auch, dass unser oft zitiertes Schlagwort, wenn Paulus sagt, wenn irgendeiner kommt, der euch ein anderes Evangelium verkündigt, dann sagt er, dann gibt es gibt kein anderes Evangelium. Lasst euch kein anderes Evangelium aufschwatzen. Und das ist im Blick auf die Gesetzlichkeit gesagt, nicht auf irgendwelche anderen Geschichten. Weil es ihm da so wichtig ist, weil er sagt, hier steht das Entscheidende auf dem Spiel. Und ein Gipfel dieser Beschreibung ist hier das Kapitel 5. Es geht Paulus eigentlich darum, dass er sagt, ja, ich habe vor Jahren mal so Skizze gefunden, die es ein bisschen deutlich macht. Er sagt, unser Problem als Mensch ist ja, dass wir so in den Bereichen unseres Lebens, da ist normalerweise sind wir der King, ja. Ich entscheide, ich habe zwar meine Lebensbereiche, da ist irgendwo so der Familie, da ist Arbeit, da ist Nachbarschaft und da sind meine Hobbys und Sachen. Und die versuche ich irgendwo unter Kontrolle zu halten. Und normalerweise ist Christus, hier dargestellt durch das Kreuz, ein Faktor außerhalb meines Lebens. Das ist normalerweise, wie wir uns in dieser Welt vorfinden. Jetzt kommt Jesus im Leben der meisten Menschen ja nicht vor. So und jetzt sagt uns dieses Wort Gottes, jetzt kommt ihr Mensch zum Glauben. Was passiert dann? Hoppla, plötzlich kommt ein Bereich unseres Lebens hinzu. Plötzlich geht es um Gebet, um Bibellesen, um Gemeinde, Gottesdienstbesuch. Das ist ein Bereich meines Lebens. Aber am Grundsätzlichen hat sich noch nichts geändert. Ich bin der Chef und ich entscheide, wo es lang geht. Und ich versuche jetzt, nachdem ich durch Christus weiß, was eigentlich richtig ist, dann deshalb versuche ich jetzt, das zu tun, was Gott will. Und ich höre das immer wieder und ich habe auch schon manche Betrachtungen, manche Erkenntnisse zu Galater 5 so gehört, wo Leute sagen, ja, schau mal an hier, Paulus zählt auf hier, was wie die böse Welt sich verhält, ja, und die Werke des Fleisches und das ist also Neid und Streit und Unmoral und all die Sachen. Und in der Gemeinde geht es ganz anders zu, da ist nämlich Liebe und Freude und Freundlichkeit. Nur schauen wir doch mal hin, was beschreibt Paulus? Paulus beschreibt hier nicht einen Katalog der Sünden der Leute außerhalb der Gemeinde und das schöne Leben in der Gemeinde, sondern er beschreibt eigentlich das. Er sagt, dass der Begriff, der hier in der neueren Übersetzung immer so elegant umschrieben und umschifft wird, die eigene Natur, das eigene Wesen, das ist bei Luther so ein richtig deftiges Wort, das heißt Fleisch. Und das hat nichts mit rein Körperlichkeit zu tun, sondern mit dem, was wir als Menschen durch unsere Disziplin, durch unsere Entschlossenheit, durch unsere guten Gedanken und unsere Erkenntnisse zustande bringen. Das Beste, was ein Mensch überhaupt zustande bringt und durch all seine Willenskraft, durch all seine Aufbietung, all seine Kräfte kriegt, ist Fleisch. Es ist begrenzt, es ist vergänglich, es ist durch die Sünde geschwächt. So, und wenn wir jetzt in der Kraft unseres Fleisches versuchen, diesen neuen Bereich, der jetzt hier unser Leben noch mitbestimmt, nämlich das Christliche, ins Leben zu integrieren und trotzdem selber die Fäden in der Hand behalten wollen und selber die Regie behalten wollen, dann sagt Paulus, das ist offensichtlich, was dabei rauskommt. Und in dem Zusammenhang zählt er auf die Auswirkungen, wenn man von der eigenen Natur, vom Fleisch beherrscht wird. Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wut, Rechthaberei, Spaltungen. Er sagt, das ist das, wenn wir aus eigener Kraft fromm sein wollen. Aber wie oft denken wir selber so? Jesus hat am Kreuz für meine Sünde bezahlt. Er hat all das weggenommen, was mich verklagt und von Gott getrennt hat. Er hat mir jetzt das Leben geschenkt, damit ich jetzt seinen Willen tue. Also reiß ich die Hacken zusammen und streng mich an und tue jetzt das, was Gott von mir will. Und vielleicht schaffen wir das. Vielleicht kommen wir ein ganzes Stück weit damit, bis wir da ankommen in dem, was Paulus aufzählt. Womit versuchen wir das? Wir versuchen es durch Selbstdisziplin. Ich streng mich jetzt an, damit ich das schaffe. Ein ziemlicher Anteil davon ist manchmal auch so eine Autosuggestion, das heißt, ich rede mir das so lange ein, ich kann das jetzt. Das ist so die moderne Form, die gottlose Form des Evangeliums, wenn man sagt, red dir das nur ein, dass du das kannst und dann kannst du es auch. Das ist die Form, ja, die nicht mit Gottes Hilfe rechnet. Red dir ein, dass du fliegen kannst und kannst es, nee, das funktioniert irgendwie nicht, oder? Red dir ein, dass du jetzt glaubst. Glaube ist für manche vielleicht so eine verbissene Angelegenheit. Ich muss jetzt ganz fest daran glauben, dass ich nicht mehr sündige und dann werde ich es auch nicht mehr tun. Nur, was passiert? Wir werden verkrampft. Glaube ist keine Autosuggestion. Was passiert, wenn wir dann versagen in diesem ganzen Prozess? Wenn wir irgendwann merken, wir fallen auf die Nase, dann fangen wir an, uns selber zu bestrafen, ne? Zur Strafe gehe ich jetzt Sonntag, zwei Sonntage nicht in Gottesdienst. Zur Strafe gehe ich das nächste Mal nicht zum Abendmahl, ich bestrafe mich dafür. Zur Strafe gönne ich mir dann heute Abend kein Eis mehr. Zur Strafe mache ich jetzt das und das, um mich selber zu disziplinieren. Und wenn ich das ernst nehme, komme ich da nie mehr raus. Oder ein bekanntes oder beliebtes Mittel sind auch so Ausgleichsleistungen. Ja, ich weiß ja, dass ich da zu kurz komme und dass ich da das nicht schaffe. Ich weiß ja, dass ich da immer wieder versage, aber dafür tue ich an anderer Stelle ein bisschen mehr. Ich habe in der Gemeinde mal jemanden gehabt, der kam grundsätzlich, in jeder Gottesdienst kam der 5 Minuten zu spät. Grundsätzlich, konntest die Uhr danach stellen. Und ja, aber die haben gesagt, dafür schmeißt er immer doppelt so viel in die Kollekte. Ja, merken Sie? Ausgleich. Dafür tue ich an anderer Stelle ein bisschen mehr. Das ist letztendlich nicht viel anders als der schöne mittelalterliche Ablasshandel. Da tue ich da ein bisschen mehr, dann habe ich an dem Punkt mehr Freiheiten. Das ist auch so ein beliebtes Mittel, wie wir uns dann versuchen, selber zu erziehen. Denn dahinter steht ein Leistungsdenken. Und nachdem es um Leistung geht, wird es sehr bald auch um Vergleich gehen. Ja, dass ich dann sage, naja, ich weiß ja, ich bin nicht perfekt, aber verglichen mit dem da, stehe ich noch ganz gut da. Und wir hören es schon wieder, ne? Ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie der Zöllner da hinten. Und wir machen es natürlich anders. Wir sagen, ich danke dir, Herr, dass ich nicht so hochmütig bin wie dieser Pharisäer. Aber so ist das, unsere Selbstdisziplinierung. Alles in dieser irrigen Annahme, wir könnten durch unsere Entschlossenheit, durch unsere kluge Erziehungsmaßnahmen uns selbst dazu bringen, den Willen Gottes zu tun. Die einzige Chance, die wir haben, ist ein Wechsel auf dem Chefsessel. Die einzige Chance, ein Wechsel auf dem Chefsessel. Wenn nämlich Jesus nicht einen Bereich unseres Lebens kriegt, den er gestalten kann, wenn unser Leben so ein Haus wäre, dann kriegt er die Kapelle, da kann er irgendwo schalten und walten und jedes Mal, wenn wir da drin sind, dann spielen wir nach seinen Regeln, aber für die restlichen Räume hat er nicht den Schlüssel. Nein, Jesus sagt, ich möchte doch dein Leben auf meine Rechnung, auf meine Kappe nehmen. Jesus ruft doch zur Nachfolge. Er will uns, er hat uns dafür gerettet, befreit, dass wir ihm dienen, dass wir ihm gehören. Die ganzen Begriffe, die wir im Neuen Testament finden, die haben doch damit zu tun, dass er uns freigekauft hat aus der Sklaverei der Sünde, damit wir ihm dienen. Diese Bildhandlung der Taufe macht es ja auch deutlich, dass unser alter Mensch ersauft wird und dann wieder ein neuer aufersteht. Nicht der gewaschen rauskommt, sondern ein neuer aufersteht. Dass wir in Jesus erneuert sind. Und das ist das, dass Jesus uns regieren will. Jetzt ist natürlich, wenn so eine Firma angenommen einen neuen Chef bekommt, dann ist es ja eine gewisse Veränderung. Aber was läuft dann ab? Wie kann dann etwas neu werden, wenn der neue Chef da ist? Das ist ja mehr, als dass da ein neues Büro eingerichtet wird und das Namensschild an der Tür ausgetauscht wird. Sondern es geht darum, dass dieser neue Chef auch angibt, wie es läuft. Was ist, wenn da ein Chef ist und die anderen machen weiter ihren Stiefel? Und deswegen geht es darum, es geht um Kommunikation. Wenn ein neuer Chef eine Firma übernimmt, dann geht es darum, dass die Angestellten, die ganzen Leute, die dort arbeiten, alle mit ihm im Gespräch sind. Und das ist das, was die Bibel uns nennt, dass wir durch das Gebet, durch den Heiligen Geist eine persönliche Beziehung haben zum Chef. Er ist der, der uns regiert, mit dem wir im Gespräch sind. Und es ist sein Geist in uns, der Neues schafft, der Neues tut. Das Problem ist jetzt, und das ist so unsere Erfahrung, weshalb wir irgendwo das ein bisschen skeptisch sind. Unsere Erfahrung ist, dass man von hier gern wieder hier zurückfällt. Luther hat es so ausgedrückt im Blick auf die Taufe, ja, dass der alte Adam ersäuft wird und das fügt er dann so zu, aber das Biest kann schwimmen. Da findet jetzt sozusagen so ein Machtkampf statt, dass dieses Männchen hier, dieses Fleisch, dieses Ich, dieser Eigenwille, der will das eigentlich auf Dauer nicht, dass Jesus regiert. Man versucht dann immer wieder so Jesus vom Thron zu verdrängen und sagt, Jesus, geh mal zur Seite, ich mach das schon. Ich krieg das alleine hin. Und dann fallen wir da wieder hin zurück. Das ist diese Herausforderung, das ist die Gefahr, in der wir stehen. Die Herausforderung ist also, Jesus möchte durch sein Wort, durch seine Gegenwart, durch dass seine Werte, durch das, was er lebt, uns prägen. Und je mehr wir Umgang haben mit ihm, desto mehr wird der Umgang mit ihm unser Denken, unser Handeln prägen. Aber, ja, das Biest kann schwimmen. Er versucht immer wieder in die Macht zurückzukommen. Was verspricht nun dieser Bibelabschnitt? Was verspricht uns Paulus hier? dass er sagt hier, es gibt die Möglichkeit, wenn wir den Geist Gottes regieren lassen, dann wird in unserem Leben vieles wachsen, was wir selber nicht hinkriegen. Das, was hier wächst, ist nicht das Ergebnis unserer Umerziehungsmethoden, unseres guten Willens und unserer Anstrengungen. Das ist nicht unsere Leistung, sondern das ist das, was er in uns wirkt. Wenn man diese ganzen Begriffe anschaut, es steht ja hier, die Frucht des Geistes ist Liebe. Ich höre immer wieder Früchte des Geistes, das steht nicht da. Da steht, die Frucht des Geistes ist Liebe. Denn genau betrachtet sind all diese Begriffe, die folgen, eigentlich so Facetten der Liebe. Sie sind Ausdruck dieser Liebe. Und wenn man sie genau anschauen, beschreiben sie auch das Wesen von Jesus. Man könnte auch sagen, Jesus ist selbstlose Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, die Freundlichkeit Gottes in Person, Vertrauen, Treue, Rücksichtnahme, Beherrschung. All das beschreibt doch, wie Jesus sich uns vorstellt, wie wir ihn kennenlernen. Es heißt also, dass sein Wesen in uns Raum gewinnt, dass er das Klima bestimmt in unserem Leben, unser Denken und Handeln. Das ist uns verheißen. Jesus ruft unter die Herrschaft Gottes. Das ist doch seine Botschaft. Jesus tritt auf und sagt nicht, kommt alle her zu mir, ich will eine neue Religion eröffnen. Sondern was sagt er? Jesus sagt, dass die Herrschaft Gottes ist nah herbeigekommen, kehrt um und glaubt ans Evangelium. Jesus tritt auf und der Kern seiner Botschaft ist die Herrschaft Gottes. Nicht eine neue Religion, nicht ein neuer Gedanke, nicht eine neue Idee, die er pflanzen will, nicht irgendwo eine neue Lebensweise oder ein neuer Gesetzeskatalog, sondern die Herrschaft Gottes. Er lädt ein, unter seine Herrschaft zu kommen, ihm zur Verfügung zu stehen, ihm zu dienen. Das ist der Kern. Und deswegen kämpft Paulus hier im Galaterbrief so darum, weil er sagt, Leute, wenn ihr das alles durch irgendwelche Gesetze ersetzen wollt und du musst da den Zehnten geben und du musst davon den Zehnten geben und du musst diese Feiertag halten und du musst diese Speisevorschriften einhalten und du musst dies und dies und dies und das tun. Das ist doch alles nicht die Herrschaft Gottes, das ist die Herrschaft der Gesetze. Und deswegen, man kann sich ja so fein rauskaufen, indem man so das durch Gesetze formuliert. Wir Menschen sind unheilbar davon infiziert, dass wir es gern einfach und übersichtlich haben. Hauptsache, wir müssen die Herrschaft nicht aus der Hand geben. Deswegen haben all diese gesetzlichen Ansätze, du musst das und das und das und möglichst differenziert beschrieben, so Konjunktur. Religionsgeschichtlich betrachtet ist der Islam nichts anderes als der krampfhafte Versuch, das Judentum wiederherzustellen. Und es ist eigentlich ein enormer Rückschritt. Mohammed versucht, hinter Jesus zurückzugehen und das Gesetz wieder aufzurichten. Und das ist ja auch so einfach, weil es wird genau gesagt und der Mullah, der sagt, das musste und das musste und das musste. Und wenn der Ringer irgendwo das gemacht hat, dann wird er umgebracht. Man muss nicht denken, man muss nur befolgen. Und Jesus sagt, mir geht es darum, dass ich regiere in deinem Leben. Dass du mit mir in Verbindung bist, dass du mit meiner Stimme hörst, dass du verstehst, was mir wichtig ist, was mich bewegt und was mich antreibt. Und dass das, was mir wichtig ist, auch dir wichtig ist. Darum geht es, Jesus. Er will unser Leben austauschen quasi, dass wir nicht hier selber die Hosen anbehalten, und dann Jesus sein Stück Kuchen zuteilen, da darfst du dich austoben, sondern er möchte, dass er die Mitte ist. Und von ihm her dann diese ganzen Lebensbereiche ihren Platz bekommen. die Arbeit und das Verhältnis zu den Nachbarn und die Familie und meine Hobbys und mein Urlaub und meine Freizeit und mein Einsatz in der Gemeinde. Alles hat von Jesus her seinen Platz. Dazu lädt er uns ein. Ja, so wird unser Leben neu. Nicht, indem wir uns noch ein paar weitere Übungen ausdenken, wie wir ein bisschen frommer werden, sondern dass wir ihm die Herrschaft einräumen und sagen, Herr, du sollst regieren. Ich möchte nicht ein paar Gesetzchen erfüllen, damit du zufrieden bist und ich dann so Leistungen einfordern kann, jetzt musst du aber mal ein Gebet erhören, weil ich jetzt das und das gemacht habe, sondern dass ich sage, Herr, du bist der Herr, dir gehört mein Leben, du regierst, du bist der, dem ich folge, dem ich gehöre, du bist der, der durch mein Leben hineinwirken will in diese Welt. Herr, dir stehe ich zur Verfügung und dir gehört mein Leben. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.